Meine Damen und Herren, es ist mir direkt unangenehm, dieses fantastische Musikprogramm jetzt unterbrechen zu müssen. Aber der BDA-Landesverband Baden-Württemberg hat es so gewollt. Und dafür bin ich dann auch wiederum ganz dankbar. Also danke für die Einladung, danke auch für die netten einführenden Worte. Aber Musik ist tatsächlich auch ein ganz gutes Stichwort für meinen Beginn hier, wenn man nämlich oft über Architektur publiziert und manchmal auch über andere Dinge, zum Beispiel eben über Musik, dann kann es passieren, dass man sonderbare Post bekommt. Ich habe Ihnen mal einen Screenshot davon gemacht, den wir vielleicht kurz einblenden können. Eine Berliner Plattenfirma wies mich Ende letzten Jahres in einer E-Mail auf eine Band mit interessanten Namen hin, Bipolar Architecture. Ich dachte, der Name könnte bei Ihnen etwas zum Klingen bringen. Denn eindeutig bipolar waren zuletzt zumindest die Debatten über Architektur. Lange wurde nicht mehr so häufig und so ultimativ gefordert, dass dringend mehr gebaut werden müsse, und zwar viel, viel mehr wegen Wohnungsmangel. Gleichzeitig wurde in bisher ungekannter Radikalität gefordert, gar nicht mehr zu bauen. Jedenfalls nichts Neues mehr wegen Klimaschutz. Das heißt, ich glaube, seit Frei Otto die Parole "Hört auf zu bauen" ausgegeben hat, wurde das nicht mehr so häufig gefordert, und soweit ich weiß, hat Frei Otto dann ja noch sehr viel sehr schön gebaut. Aber Musik und Architektur gelten nun einmal als verschiedene Aggregatzustände derselben Sache. Architektur sei erstarrte Musik, heißt es, wie Sie wissen, bei Schelling. Gefrorene Musik ist es dann schon bei Schopenhauer, und Elvis Costello hat dekretiert, über Musik zu schreiben sei wie zu Architektur zu tanzen. Wozu ich als Feuilleton-Redakteur nur sagen kann, beides ein großes Vergnügen. Und die Affinität von speziell Rockmusikern zur Architektur ist keine ganz neue Sache. Es gibt es gab die Band Bauhaus, es gab ebenfalls in England eine Band, die schlicht gleich Architects heißt, und über die Band Bipolar Architecture ließ nun die Plattenfirma wissen, ihr letztes Album heiße Depression Land, Depressionsland. Ihr größter Hit daraus und daher auch ihr aktuelles Video, Sie sehen es, Death of the Architect. Der Tod des Architekten. Ich nehme an, es ist nicht exakt das, was Sie jetzt an dieser Stelle beim Feuersempfang des Bundes Deutsche Architektensektion Baden-Württemberg als erstes hören wollen. Die Musik klingt, das kann ich verraten, auch etwas anders als die hier gerade aufgeführt worden ist. Es ist Metal. Aber wenige Wochen nach dieser E-Mail las ich bei den Kollegen von der FAZ die Angst der Architekten vor der Arbeitslosigkeit. Zitat: Bürokratie, Baupreise, Zinsen, die Krise im Wohnungsbau macht vielen Architekten zu schaffen. Erste Büros haben bereits Mitarbeiter entlassen. Und solche Schlagzeilen wurden dann häufiger. Ein befreundeter Architekt in Berlin wies mich darauf hin, dass es allein hier im Raum Stuttgart ungefähr so viele Architekten gäbe wie in ganz Frankreich zusammen. Ich habe das nicht genau verifizieren können, aber es stimmt zumindest, dass es hier in Baden-Württemberg mehr Architekten zu geben scheint als irgendwo sonst. Sie sehen, ich habe mich eingelesen, Stuttgart sei nun einmal schon seit den 20ern das Mekka der Architekten. Zitat Rolf Gutbrot, der auch diesen Raum hier erbaut hat, über die Wirkung von Paul Bonatz und seiner Stuttgarter Schule. Jedenfalls allein in dieser Gegend Deutschlands ungefähr so viele Architekten wie in ganz Frankreich, aber die Krise im Bau trifft ja sehr wahrscheinlich auch sie. Und dann kommen dazu neuerdings noch Schlagzeilen, dass künstliche Intelligenz bald auch die Arbeit der Architekten übernehmen und diese überflüssig machen könnte. Das ist aus der Financial Times, das ist die Druckausgabe, und hier ist nochmal noch deutlicher im Online, ist noch klarer, was Sie meinen. Das sind dann schon von künstlicher Intelligenz gezeichnete Architekturen. Wobei man allerdings nie weiß, ob solche Presseberichte nicht ihrerseits schon von künstlicher Intelligenz verfasst worden sind. Denn mein Beruf wird es aller Voraussicht nach noch eher treffen, falls das für Sie ein Trost ist. Als mich unter diesen Umständen die Einladung erreichte, hier bei Ihnen zu sprechen, und ich nach einem Titel gefragt wurde, der auf die Einladung gedruckt werden könnte, habe ich relativ spontan, nicht zu sagen wie aus der Pistole geschossen, 7 gute Nachrichten vorgeschlagen. Was mich dabei geritten haben mag, mögen Sie fragen, habe ich mich auch dann länger gefragt. Vielleicht spielten die sieben Leuchter der Architektur, die sieben Leuchter der Baukunst von Ruskin hier im Hintergrund eine Rolle. Ich weiß nicht, haben Sie alle parat? Ich frage Sie jetzt nicht ab. Es war aber vor allem eine Selbstherausforderung, gebe ich zu, um eben nicht selber im Depression Land zu versinken, denn die Aussichten sind ja nicht die besten. 2023 war hart, 2024 wird aller Voraussicht nach Horror, schon politisch. Wenn die Wahlen, die jetzt anstehen, so ausgehen wie befürchtet, dann sagen wir mal so, in architektonischen Terms, dann können Sie als Architekten vor sich selber schon mal die Lehrbücher von Schulze Naumburg über deutsche und undeutsche Hausformen wieder hervorholen, fürchte ich. Dann können Sie Ihre schöne Weißenhofsiedlung schon mal vorsichtshalber mit Krüppelwalmdächern nachrüsten, für den Fall, dass Höcke und Design da weitermachen, wo die Nazis einst aufhören mussten. Und wenn im November in den USA Trump wieder zum Präsidenten gewählt wird, wenn es nach ihm selbst geht, ja vielleicht auch zum Diktator, dann empfiehlt sich vermutlich jetzt schon mal diese Lektüre hier, Beatrice Colominas Domesticity at War. Worum es geht, ist praktischerweise im Untertitel angegeben, weil Putin dann ja aller Voraussicht nach freie Bahn bekommt in Europa. Dieses Bild zeigt eine Familie im wohnlich eingerichteten Privatbunker, eine Bauaufgabe, die ein bisschen aus dem Blick geraten ist in den schönen friedlichen letzten Jahrzehnten und die jetzt aber, wie es aussieht, zu Ende gehen. Bemerkenswert fand ich in dem Zusammenhang auch einen Bericht aus der Ukraine, wonach Plattenbauriegel besonders tödliche Baustrukturen sind bei Raketenangriffen. Zitat, die Platte sei viel gefährlicher als ein Haus aus Ziegeln, sagt man. Sollten die oberen Etagen einstürzen, knicken unten ganze Sektionen ein. Dann liegt man unter Betonplatten begraben. Das Prinzip des Kartenhauses. Seriell gebaute Wohnmaschinen sind mit anderen Worten schon auch eine sehr moderne Friedensutopie. Konservativere Siedlungsformen sind im Kriegsfall sozusagen sicherer. Das ist eine Reichsheimstättensiedlung in Stockholm aus den 30er Jahren. Und da ging es ja nicht nur um die Selbstversorgung und um Rassenreinheit, sondern es ging auch darum, sozusagen weniger konzentrierte Angriffsziele für Luftangriffe zu bieten mit Blick auf den künftigen Krieg. Also das bestätigt Erwägungen, die hier zuletzt in den 30ern und 40ern eine Rolle gespielt haben. Aber von Berlin aus, wo ich lebe, ist Kiew im Moment ja gar nicht so viel weiter weg als Paris. So, ich bin mir leider wieder ziemlich sicher, dass Trump gewinnen wird und ich würde mich freuen, dass ich diesmal falsch liege, aber ich lag eben beim ersten Mal schon richtig, als es hier noch keiner so richtig wahrhaben wollte. Ich war damals 2016 Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in den USA und wohnte in New York, wo alle, wirklich alle, und zwar vermutlich sogar der New Yorker Trump selbst, der festen Überzeugung waren, dass dieser Mann nie im Leben wirklich zum Präsidenten gewählt werden würde, weshalb sich innerhalb des demokratischen Lagers viele lieber darauf kaprizierten, Hillary Clinton übel zu nehmen, dass sie Bernie Sanders aus dem Feld geschlagen hatte und so weiter. Sie erinnern sich wahrscheinlich an die Kalamitäten. Jedoch, ich habe es schon aus zwei Gründen etliche Wochen vor der Wahl tatsächlich besser gewusst, weil diese beiden Gründe, wenn Sie so wollen, auch etwas mit den Themen der Architektur und Planung zu tun haben. Das eine war, wenn man auf den großen Drehkreuzflughäfen wie Dallas oder Chicago umsteigen musste, auf dem Weg von der Ostküste an die Westküste, wo in den großen Städten jeweils Trumps Sieg absolut undenkbar war, dann landete man da beim Warten oft an einer Bartheke unter lauter Bildschirmen mit zig verschiedenen Partien von American Football und saß da oft neben Frauen und Männern aus Bundesstaaten und Gegenden, wo es wiederum absolut undenkbar war, dass er nicht gewinnen würde. Das sind ja in den USA immer sehr kommunikative Situationen, man kommt schnell ins Gespräch, die Leute sind bei aller Höflichkeit auch erstaunlich offen, denn gleich danach fliegt jeder in eine andere Richtung und man sieht sich niemals wieder. Der Anthropologe Marc Auger hat Flughäfen ja kurz vor der Jahrtausendwende einmal zu den großen globalen Nichtorten gezählt. Und der Architekt Rem Koolhaas hat ihnen kurz nach der Jahrtausendwende kritische Studien unter dem Stichwort Junk Space gewidmet. Sie sind als kommodifizierte supranationale Shopping Malls mit Abfluggates beschrieben worden, von großer Ähnlichkeit, großer Überraschungslosigkeit, daher auch großer Verlässlichkeit. Und diese Neutralität und Anonymität lassen halt auch Begegnungen zu, die in den jeweiligen Habitaten der völlig verschiedenen Leute nicht unbedingt passieren würden, die aber aufschlussreich sein können. Man lernt. Das andere ist, beim Rausfahren aus der Stadt, in dem Falle aus New York, sah man, das, was die Leute in New York City glaubten, stimmt nicht mal in New York State. Schon da, wo die Stadt in die Vorstadt übergeht, schon im Norden der Bronx oder im Osten auf Long Island, sah man all die Schilder, Trump, Pence, manchmal auch welche für Hillary, also für Hillary Clinton und ihren Running Mate Tim Kaine, aber meistens eben doch für Trump und Pence. Die steckten im Rasen der Vorgärten. Sie wuchsen dort wie ortstypische Blumen. Trump, Trump, Hillary, Trump, Hillary, Trump, Trump, Trump. Man musste eigentlich nur durchzählen und man wusste, was Sache ist. Diese Bekenntniskultur des Vorgartens ist nun etwas, das man in Manhattan so natürlich eben nicht hat, schon aus Mangel an Vorgärten. Der Rasen, der amerikanische Rasen speziell, der amerikanische Vorgartenrasen im Speziellen, ist ein nicht zu unterschätzendes Politbillboard und seine kommunikative Funktion ist auch ein genuines Thema der Architektur, jedenfalls der Architekturtheorie. Dem amerikanischen Rasen war 1999 im kanadischen Architekturzentrum in Montreal sogar einmal eine eigene Ausstellung gewidmet. Denn es ist nicht nur so, dass es da einfach Gras wachsen würde vorm Haus. Dieses Gras ist minimal kurz geschnitten und eigentlich eher ein Teppich. Und seine ikonologische Genealogie reicht zurück bis in den Garten Eden. Schauen Sie sich mal Darstellungen des Paradieses durch die Jahrhunderte an. Sie werden sehen, da ist nie Wildwuchs, sondern der Garten Eden sieht immer aus wie frisch mit dem Aufsitzrasenmäher gemäht. Amerikanische Eigenheimvorgärten sind in diesem Sinne eben mehr als nur Vorgärten. Sie sind religiöse Bekenntnis-Displays, in denen die Namen der kommenden Heilande verkündet werden. Die Frage, die sich für uns daraus ableitet, auf was rekurrieren die schrecklichen Kieselsteingärten um deutsche Eigenheime? Wahrscheinlich die Vertreibung aus dem Paradies, ich weiß es nicht. Eine amerikanische Politologin, die den Demokraten zugeneigt war, hat mir kurz vor der Wahl dann auch erklärt, es sei ein absoluter Irrtum, dass es blaue, also stabil die Demokraten wählende und rote republikanische Staaten in den USA gäbe. Es gäbe nur ausschließlich republikanische Staaten. Die Frage sei jedes Mal lediglich die, ob darin die Städte mit der blauen, also der demokratischen Wählerschaft groß genug seien. Was sich daraus ableiten lässt, ist, alle wesentlichen Fragen der Zeit jetzt sind eigentlich oder zumindest auch Fragen von Architektur und Städtebau als Agenten des Sozialräumlichen. Die Lage ist, wie sie ist, daran lässt sich jetzt auch von Stuttgart an diesem Morgen hier aus unmittelbar wenig ändern. Ich will sie aber nicht beschönigen, aber ich würde ihr gerne auch ein paar positive Aspekte abgewinnen. Und ich hoffe, ich habe jetzt genug schwarz gemalt, um selbst dunkles Grau dagegen wie ein Lichtstrahl wirken zu lassen. Es wird im Folgenden auch darum gehen, wie sich gerade vor dem Hintergrund derart trüber Aussichten der Sinn und der Wert ihrer Profession der Architekten bestätigt. Es macht mir nämlich stark den Eindruck, dass die vielen Krisen und Katastrophen der Gegenwart immer unmittelbar auf Architekturfragen durchschlagen. Beide Wörter, Krise und Katastrophe, bedeuten ja ursprünglich Wendepunkt. Das trifft vielleicht noch nicht unbedingt die Bauwende, von der jetzt immer die Rede ist, sondern eher eine Änderung der Sicht auf bestimmte Dinge. Zum Beispiel auf das Verhältnis eben von Stadt und Vorstadt, urbaner Dichte und ländlichem Raum. Mal zur Stimmungshebung, ein Eigenheim mit Garten hier in Stuttgart. Nein, ich gebe zu, das ist in Kalifornien, aber so stellen wir uns in Berlin, Stuttgart im Wesentlichen vor. Die Hanglagen, bodenloser Reichtum, das liegt wahrscheinlich am Walsers Ehen in Philippsburg. Gab es die Krise der Innenstädte schon vor der Katastrophe der Corona-Pandemie? Strukturell sicher. Aber wir haben trotzdem fast nur über das Bauen und das Leben in den Großstädten geredet, lange Zeit jedenfalls. Wir haben zu hören bekommen, Verdichtung, Dachgeschossaufbauten, Mikro-Apartments, Spaces für Co-Working und Co-Living, weil ja Auflösung der Kleinfamilie. Das hatte etwas beinahe Normatives. Jetzt mal zu den Realitäten, realistischere Variante des vorhergesehenen. Aber Corona hat nun mal leider Dinge wieder ins Zentrum der Begehrlichkeiten gerückt, die eigentlich schon längst unter das Rubrum kann man nicht mehr machen, wegsortiert waren. Das Eigenheim mit Garten, der eigene kleine Pool, der eigene PKW. Hier hat sicher auch der Zustand der Bahn dazu beigetragen, dass die Zahlen von Zulassungen und Führerscheinprüfungen zuletzt stabil nach oben gegangen sind. Es wirkte ein bisschen so, als ob Mid-Century Modern auf einmal nicht mehr nur ein Trend bei der Einrichtung sei. Das Ganze vor allem aus Amerikas 60ern bekannte Phänomen schien sich jetzt zu wiederholen wie die Fernsehstaffeln der Serie Mad Men. Flucht in die Suburbs, Verfall der Innenstädte. Das zwingt aber immerhin dazu, beide jetzt auch mal wieder bei uns neu wirklich in den Blick zu nehmen. Auch in den Zentren deutscher Großstädte sieht es heute so aus. Obdachlose kampieren vor den leeren Läden auf dem Kurfürstendamm in Berlin. Signas Pleitehochhäuser ragen wie prähistorische Sauriergerippe in den Himmel. Das ist das Kudamm Center. Der Kurfürstendamm, nur um es nochmal zu sagen, ist eine doch etwas größere Straße in Berlin. Nicht ganz so groß wie eine normale Straße in der Stuttgarter Innenstadt, aber für unsere Verhältnisse relativ groß. Und so sieht es da jetzt aus. Sogar die Ladenlokale von Immobilienmaklern, der Immobilienchirurg in diesem Fall auf der Kantstraße, müssen dicht machen. Gute Nachrichten ist vielleicht ein etwas großes Wort in diesem Fall, aber die Chance, die sich aus einem eigentlich katastrophalen Zustand ergibt. Auf Erdgeschossebene steht zumindest alles leer und lässt die Straßen tot und verwahrlost wirken. In den Etagen darüber herrscht die krasseste Wohnungsnot seit Jahrzehnten. Noch ist es ja leider so, dass sowohl Eigentümer als auch Lokalpolitiker in der Regel stur hoffen, dass in die Gewerberäume irgendwann auch wieder Gewerbe einzieht, weil das die höheren Gewerbemieten zahlt und die höheren Gewerbesteuern bringt. Schon träumen manche aber auch von einer Renaissance der Hausbesetzerbewegung deswegen. Aber wenn nun nämlich der Leidensdruck so groß ist wie jetzt schon und wenn er aller Voraussicht nach ab jetzt nur noch wächst, dann, wer weiß, wird man sich dem komplexen Tabuthema der Umwidmung vielleicht endlich einmal stellen müssen. Bei zu langem Leerstand müsste das Finanzamt dem dauernden Abschreiben der Verluste ja dann auch irgendwann mal aus Eigeninteresse des Gemeinwesens einen Riegel vorschieben. Bei Freiberuflern, die nicht genug verdienen, heißt es schließlich auch irgendwann drastisch fehlende Gewinnerzielungsabsicht. Form follows finance hieß einmal ein berühmter Buchtitel über die Hochhäuser, die in New York und Chicago in offenherzigem Profitmaximierungsfundamentalismus exakt den Raum ausnutzen, den das Baugesetz ihnen lässt. Ich habe Ihnen mal eine Seite daraus kopiert. Form follows Finanzamt müsste vielleicht das Buch über die Wohn- und Büroraum bildende Kraft der deutschen Steuerabschreibungskultur heißen. Aber es scheint da zumindest Umschlagpunkte zu geben, ab denen das Wohnen und Arbeiten nicht mehr ganz den engen Paragraphen folgen kann, sondern die Paragraphen der Evidenz des faktischen Vulgo dem Leben angepasst werden müssen. Früher schien das häusliche Arbeitszimmer, wie das beim Finanzamt ja immer heißt, jedenfalls mal deutlich restriktiver definiert als heute das sogenannte Home Office. Es gibt zwar die Parole Back to the Office, an der sich nicht zuletzt Kollegen von Ihnen auffällig festhalten, die gerade selber noch Bürohochhäuser projektieren oder fertigstellen, ist mir aufgefallen. Aber die Großraumhöhlen mit ihren Shared-Schreibtischen, die den Gang ins Büro zunehmend zur Reise nach Jerusalem werden lassen, die verraten ja schon, dass gar nicht mehr damit gerechnet wird, dass es jemals wieder so wird wie früher. Und früher, Symbolbild hier, früher wirkt demgegenüber ja heute fast schon wieder ein Versprechen von Ungestörtheit, die heute eigentlich nur noch zu haben ist, jedenfalls solange die Kinder in der Schule sind. Also diese Cubicles, davon kann man ja heute nur noch träumen. Dann wären allerdings auch ziemlich viele gute Ideen gefragt, wie man die leeren Büros und Ladenflächen wirklich fürs Wohnen oder anderes umnutzen könnte. Dann wären die Expertise und die Fantasie von Leuten gefragt, deren bewundernswertes Talent und deren Beruf es ist, eine Möglichkeitsräume auszumalen, wo man als Laie ja immer nur Verbautes, Verbocktes und Schwierigkeiten sieht. Ich rede von Ihnen, meine Damen und Herren. Denn eigentlich liegt in diesem Zusammenbruch der bisherigen Innenstadtstruktur ja auch etwas Lockendes. Das ist die Wilmersdorfer Straße in Berlin. Das war die erste Einkaufsstraße, die erste Shopping Mall ohne Dach, wie der Frankfurter Architekt Christoph Meckler das immer nennt. Also Shopping Malls, in die es reinregnet, deswegen an einem Regentag aufgenommen. Und das ist das Kant Center. Das ist ein Multi-Geschäftscenter, was ursprünglich schon mal ein Warenhaus ersetzte, was dort nicht funktionierte. Und das steht jetzt auch schon wieder komplett leer. Und um diesen Leerstand zu kaschieren, hat man jetzt die Bilder von früheren Zeiten auf die Fensterscheiben geklebt. Das ist wirklich dramatisch. Der einzige Mieter, der da drin ist, ist mein Fitnessstudio. Also, monofunktionale Einkaufsstraßen, die immer mehr Shopping-Malls ohne Dach glichen, um, wie gesagt, Christoph Meckler zu zitieren, gelten ja bisher schon als öde. Und wenn diese Ödnis nun endgültig verödet, liegt darin auch irgendwie eine Befreiung. Alle, die immer den Tod der Städte durch Shopping-Malls, Großketten und Ähnliches moniert haben, müssen eigentlich jubeln über die Gelegenheit, jetzt endlich etwas anderes, Besseres, Kleinteiligeres, Lebendigeres draus zu machen. Ich weiß nicht wie, aber ich freue mich jetzt schon auf Ihre Antworten. Das Dorf, der ländliche Raum. Moment. Und ich freue mich auf die Antworten, die es demnächst und relativ dringend für den ländlichen Raum auch geben muss. Und zwar ganz einfach, weil es damit auch nicht einfach so weitergehen kann wie bisher. Und weil es auch da inzwischen andere Scheinwerfereinstellungen, anderes Licht drauf werfen. Der ländliche Raum schien zuletzt ja immer auch politisch und habituell irgendwie unter Verdacht oder unter Vorbehalt zu stehen. Jedenfalls bei denen, die ihre Architekturblogs in großstädtischen Coworking Spaces lesen oder beim Co-Living, mit wem auch immer sie per Dating-App kennengelernt haben. Was diese mutwillige Ignoranz der nicht großstädtischen Lebenswelten bringt, das zeigt sich dann eben bei Wahlen oder wenn Bauern wie diesen Januar mit ihren Traktoren dann Berlin lahmlegen. Zu den besonders tragischen Opfern von Corona gehörte nämlich übrigens auch eine Ausstellung, die der Architekt Rem Koolhaas mit einem Team von Experten fast die ganzen 10er Jahre über recherchiert und erarbeitet hatte, The Countryside. Das ging aus von den seltsam jubelnden Meldungen, dass inzwischen schon die Hälfte der Weltbevölkerung in urbanen Siedlungszusammenhängen lebten. Und es stellte die Frage, was ist dann eigentlich mit der anderen Hälfte, denen jenseits der Städte, einschließlich der Vorstädte. Die Ausstellung hatte im Februar 2020 im Guggenheim Museum in New York Eröffnung und 3 Wochen später war Pandemie und Shutdown. Aber er war nicht der, ein Beispiel von den Fragen, die da aufgerufen werden. Aber er war eben halt nicht der Einzige, der sich diese Fragen stellte. Schon 2019 bei der Architekturtriennale in Lissabon hat der Franzose Sébastien Marot ein tätisches Ausstellungsprojekt hingesetzt, das das Statement schon im Titel trug, Taking the Country's Side. Botschaft sehr kurz gefasst, Suburbia ist völlig okay. Man muss damit umgehen. Die Wohnfamilien, die Wohnform Einfamilienhaus, verstreut, nicht urban, sie ist nun einmal da. Sie ist auch ein sozialer Raum, damit muss man umgehen. Dort gibt es zurzeit ja auch die meisten Häuser, die jetzt oder demnächst frei werden, weil die Generation, die sie gebaut hat, herausaltert. Das Wohnraumproblem, das wir haben, ist ja eigentlich eher ein Wohnraumverteilungsproblem. Die für Jüngere wieder attraktiv zu machen, wäre eigentlich die Aufgabe, vor allem durch den Anschluss an den Nahverkehr, aber auch gestalterisch. Diese ganze Wohnform nur ökologisch fatal und politisch konservativ zu finden, ist ja schließlich keine besonders konstruktive Antwort. Und in der BRD gab es schon vor Jahren entsprechende Versuche, die Zwischenstadt, also nicht Stadt, nicht Land, zu rehabilitieren. Sie erinnern sich an das berühmte Buch von Thomas Sievers. In Amerika nennen sie es Sprawl. Das ist ein Beispiel aus Denver. In England spricht man tatsächlich von den Burbs, kurz für Suburbs. Das ist das Coverbild der Zeitschrift The Critic. Das obere ist, hatten wir schon, Ukraine, aber da unten werden die Suburbs gebulldozed. Das ist aus dieser Zeitschrift ein weiteres Beispiel. Da geht es nämlich darum, dass die also konservative Kulturmagazine wie The Critic gerade Sturm laufen gegen Pläne, die übrigens ebenfalls aus der konservativen Partei stammen, die Grundstücke und Häuser auf dem Land quasi verpflichtend nachzuverdichten und aufstocken zu lassen. Man sieht das, glaube ich, in der unteren Reihe. also schon um die dort bereits vorhandene Infrastruktur zu nutzen. Und das sind dort die Pläne der Konservativen. In Deutschland stehen 16 Millionen Einfamilienhäuser. Selbst in Berlin sind weit mehr als die Hälfte der Wohngebäude laut Statistischem Landesamt Ein- oder Zweifamilienhäuser, nämlich exakt 57,1%. Das sind rund 190.000 Häuser. Wenn nur in 10% davon eine zusätzliche Wohnung abgetrennt werden könnte, das hat der Tagesspiegel vor ein paar Monaten mal vorgerechnet, dann ließen sich damit eigentlich schon fast alle Wohnungen schaffen, die der Senat pro Jahr neu bauen will, aber nicht hinkriegt. Dieses Aufteilen von Wohnraum ist ein Thema, das gerade wirklich viel ventiliert wird, das wissen Sie. Das hat am Anfang immer sehr unpopulär geklungen, nach Einquartierungen, nach Nachkriegsenge. Aber hohe Energiekosten machen kleine Räume plötzlich wieder attraktiver. Auch die später unverständlich gewordenen niedrigen Decken der Nachkriegsneubauten oder die abgehängten Decken in Stuckaltbauten sind einem ja immer mit den Heizkosten erklärt worden. Der Berliner Tagesspiegel zitiert eine Stadtentwicklungsforscherin, Michaela Christ, die vorrechnet, wenn jeder Deutsche nur einen einzigen Quadratmeter Wohnfläche abgeben würde, wären 80 Millionen Quadratmeter frei, eine Fläche für 1 Million Wohnungen. Wie genau so eine Aufteilung in den oft ein bisschen funktionalistisch auf die Kleinfamilie hin zugeschnittenen Häusern dann praktisch aussehen könnte, das wäre wieder eine Aufgabe, für die es Fachleute braucht. Aber auch ein konservativer Architekturpublizist, Architekt und Publizist wie Vittorio Magnano Lampugnani schreibt in seinem neuen Pamphlet gegen Wegwerfarchitektur, nachdem er Schlagworte wie die Décroissance zitiert hat, um den ökologischen Notstand abzuwenden und unseren Lebensstandard mit dem Rest der Welt zu teilen, müssen wir uns lediglich mit dem Standard zufrieden geben, den es in Europa in den 60er Jahren gab. Das ist in keiner Weise eine Zumutung und immer noch ausgesprochen angenehm. Wieder dieses Motiv, back to the 60s, zurück zum Mid-Century Modern. Immerhin ist es eine halbwegs optimistische Referenz. Das war das letzte zukunftsselige Jahrzehnt, das wir hatten. Sozialdemokraten, wie hier bei uns Olaf Scholz, die gleich ganz neue Großsiedlungen fordern wie in den 70ern, die ihrerseits wiederum auf den theoretischen Vorarbeiten aus eben jenen 60ern basieren, machen mich darauf gespannt, ob es dann auch endlich mal planerische Lösungen gibt, die die bekannten Probleme dieser alten Siedlungen vermeiden. Das ist die Gropiusstadt in Berlin. Es sind, wie eingangs erwähnt, schließlich auch Siedlungen gebauter Friedenszuversicht. Aber der neue Bedarf scheint jetzt schon die Großsiedlungen von damals zu rehabilitieren und die Idee der Urbanität durch Dichte aus den 60ern und eine architektonische Ästhetik des seriellen Bauens. Über lange Zeit wurden diese Gebäude ja überwiegend nur als Problem wahrgenommen und unter Wärmedämmplatten versteckt, die sie im schlimmsten Fall als Fachwerkhäuschen kostümierten. Das ist ein, das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist ein tatsächlich so dastehendes Gebäude in Gera, ein Plattenbau. Auch eventuell als gute Nachricht für Sie zu verbuchen, ich werde hier in Baden-Württemberg das Wort Häuslebauer gar nicht erst in den Mund nehmen. Mir ist bewusst, dass das ein Schlagerbarde aus ausgerechnet Dortmund war, der das zum geflügelten Wort gemacht hat, ein gewisser Ralf Bendix mit seiner Kapelle Die Hallotries. Aber auch bei aller gebotenen Zurückweisung von Stereotypen wird man ja konstatieren dürfen, dass auch in diesem Bundesland hier privat genug vor sich hingemurkst wird, wo Architekten erkennbar keine Rolle spielen. Ich rede von der Ästhetik des Baumarkts, der Fertighausanbieter und violetten Dachziegel. Beispielbild, Sie kennen das alle in den verschiedensten Varianten. So. Eine ermutigende Nachricht dazu vom entgegengesetzten Ende dieses Landes. Beim letzten BDA-Tag in Chemnitz berichtete nämlich die Architektin Marika Schmidt davon, wie sie in ihrem Heimatdorf in Mecklenburg, kurz vor der Ostseeküste, ein Schulzentrum errichtet hat für eine freie Schule, die sich dort aus einer Elterninitiative gegründet hatte, einfach weil es in diesen langsam aussterbenden Dörfern gar kein adäquates Schulangebot mehr gab. Größtenteils war das eine Wiederertüchtigung alter Bausubstanz aus DDR-Tagen, und zwar Low Budget, Lowest Budget, was dem Ganzen einen schlichten, aber irgendwie fast schon wieder edlen No-Bullshit-Look verlieh, sodass es sozusagen fast schon wieder etwas aussah wie etwas aus der Schweiz, wo man wiederum für die schöne Schlichtheit bekanntlich oft ein eher ganz schön großes Budget haben muss. Wichtiger, die Schule funktioniert offenbar nicht nur, aber eben auch wegen der baulichen Qualitäten so gut, dass die von Abwanderung geprägte Gegend inzwischen Zuzüge von jungen Familien zu verzeichnen hat. Und in diesem Zusammenhang noch wichtiger, auch unter den Nachbarn mit ihren Eigenheimen und Garagenanbauten, also unter den mecklenburgischen Häuslebauern, sei unter dem Eindruck der Schule und ihres Erfolgs so etwas wie ein stilistisches Umdenken zu beobachten. Eine Hebung des architektonischen Geschmacks durch das gute alte Weniger ist mehr. Jedenfalls in letzter Zeit deutlich weniger violett glänzende Dachziegel. Nochmal zurück, das ist das Fertighaus Zingst auch. Haben wir uns daran satt gesehen. Und wo immer auf dem Baumarkt etwas aus der Hand, wo immer dem Baumarkt, der Bauindustrie etwas aus der Hand genommen werden kann, ist das ja schon ein Hoffnungszeichen. Leute, die ganze DDR-Zeit über gegen das industrielle Bauen waren, hatten sich danach umso freudiger der Bauindustrie an den Hals geworfen. Ich darf das kritisieren, ich komme auch aus dem Osten. So. Noch eine DDR-Assoziation, gegen die man praktisch kaum etwas machen kann, wenn man den zahncremefarbenen Neobarock sieht, der landauf, landab wie aus neufertschen Hausbaumaschinen herauszulaufen scheint. Stalinalleen für Zweitwohnungskäufer und Spekulanten. Aber auch dieser massenhaft gebaute Leerstand, in dem oft nur das investierte Geld wohnen und sich ausbreiten soll, gerät durch die Marktflaute offensichtlich in eine Krise, die für die Mieter jedenfalls auch eine gute Nachricht birgt. Die Unterzeile dazu, trotz sinkender Marktpreise jetzt so wenige Eigentumswohnungen verkauft worden, dass die Projektentwickler überzeugt werden sollen, lieber Mietwohnungen zu bauen. Die Kombination der Notlagen, Wohnungsmangel, Baukosten, Zinshoch, kommt dermaßen massiert über das Land, dass augenscheinlich inzwischen auch in der Allgemeinheit wahrgenommen wird, worüber man Architekten schon länger klagen hört. Der absurde Weltrekord von rund 3.500 Baunormen, die in der Bundesrepublik zu beachten sind und nicht nur die Gestaltungsspielräume einengen, sondern inzwischen das Bauen an sich ja offensichtlich zunehmend verunmöglichen. Die Folge ist, es ist wieder mehr von Experimentalbauten die Rede, auch in der breiteren Öffentlichkeit. So wird das wahrgenommen wie das Ballastabwerfen bei einem ins Trudeln geratenen Heißluftballon, sei es bei der sogenannten Gebäudeklasse E, die in Bayern propagiert wird, sei es im Rahmen von Bauausstellungen. 2027 werden Sie ja hier eine zu 100 Jahren Weißenhofsiedlung haben und wenn man sich so umhört, könnte es zu einem neuen Boom von Bauausstellungen im ganzen Land kommen, ganz allein um auf diese Weise entlastet und handlungsfähiger zu werden. Das wiederum heißt aber auch, dass es nicht mehr nur um ein routiniertes Hinmetern von Konventionellem gehen kann, sondern um anspruchsvolles, energetisch wie ästhetisch neue Lösungen, kurz um neue Architektur, und zwar für konkrete Standorte und Aufgaben hier. Vielleicht, wer weiß, ist so eine Monumentalkrise auch der Zeitpunkt, endlich etwas Grundlegendes an den Strukturen zu ändern, zum Beispiel die Höhe der Honorare von der Bausumme abzukoppeln, um kleiner, bescheidener, einfacher, klimafreundlicher bauen zu können, ohne dass die Bescheidung unbedingt zum ökonomischen Nachteil der Architekten gehen muss. Wann immer ich mich darüber mit Berliner Kollegen von Ihnen ausgetauscht habe, kamen sogar Vorschläge, die dahin gingen, die Umnutzbarkeit, die Nachnutzbarkeit von zum Beispiel Büroflächen zu Wohnungen oder umgekehrt entweder nachweisen zu müssen oder mit Honoraraufschlägen zu belohnen. Und am besten überhaupt das Anreiz- und Belohnungssystem komplett umzudrehen. Je weniger Haustechnik eingebaut wird, desto höher künftig das Honorar. Ich hab's geahnt. Wann immer ich diesen Punkt vor anderen Architekten nämlich anspreche, ist die Resonanz bemerkenswert. Es scheint so zu sein, als stünden diejenigen, die zunehmend als hypertrophierend empfundene Haustechnik in ihre Häuser einbauen müssen, haben ihr am Ende genauso skeptisch gegenüber wie die, die dann damit leben müssen und unter der Übergriffigkeit leiden. Und es scheint ebenfalls so, als ob die irrsinnige Kurzlebigkeit, auf die das hinausläuft, als ob diese für die Hersteller irre einträgliche Obsoleszenz zunehmend als der Skandal wahrgenommen wird, der er insbesondere dann ist, wenn auch noch versucht wird, den Leuten das unter der Worthülse der Nachhaltigkeit aufzudrängen. Eine außergewöhnlich normierungsfreudige Politik, die in Deutschland offensichtlich besonders erfolgreiche, der in Deutschland offensichtlich besonders erfolgreiche Lobbyismus, der Brandschutz, der Bau- und der Haustechnikindustrie, schließlich die schiere Einträglichkeit von Obsoleszenz, die damit einhergeht, das ist normalerweise ein nahezu unzerstörbar zusammengebackenes Amalgam. Oft genug wird es beklagt, in Zeiten des Booms ist es undenkbar, das aufzuknacken. Vielleicht ja aber in der Krise. Vielleicht ist diese Krise auch die letzte Gelegenheit, doch noch von dem Weg abzubiegen, der uns in eine dystopische Zukunft der sogenannten Smart Homes führen soll. In ein Wohnen in Datensammelbüchsen mit beträchtlichem Strombedarf und absurder Anfälligkeit für Ausfälle und Angriffe. Vielleicht ist der Zusammenfall von Energie-, Klima- und Baukostenkrise eine letzte Chance der Allgemeinheit, die Option Offline zu retten, das analoge, autarke, nicht konnektive, bevor das endgültig zum Luxusgut einer Elite wird, die sich von den digitalen Ausbeutungsverhältnissen freikaufen kann. Was einem jetzt seit Jahrzehnten als besonders luxurierend verkauft werden soll, läuft in Wahrheit ja auf eine unentrinnbare Datenabschöpfstelle für eine digital eben nicht so richtig selbstbestimmte Plebs hinaus. Vor etlichen Jahren hatte schon der französischer Architekt Mathieu Buinowski Möbel entworfen, die mit feinen Stahlnetzen für feine Ruhe vor Strahlen, Mobilfunkwellen, Lauscher aller Art sorgen sollten. Diese Möbelprototypen, die er entwickelt hat, kreisen mehr oder weniger alle um das Anliegen, den Nutzer bei Bedarf vor dem Zugriff seiner mobilen Kommunikationsgeräte abzuschirmen. Eine Schreibtischlampe, die neben ihren LED-Röhren auch sogenannten GPS-Spoofer enthält, der das Mobiltelefon durch gezielte Manipulation der Standortkoordinaten gewissermaßen virtuell auf die Reise schickt. Es ist nicht nur philosophisch eine ganz reizvolle Verunklärung des Platzes, an dem man sitzt und arbeitet. Es kann auch in Zukunft praktisch von Nutzen sein, wo man mal in Ruhe sitzen und was tun will und nicht gleich schon wieder punktgenau lokalisierbar sein möchte. Oder ein Schränkchen neben der Eingangstür, dass das Handy kommt, während man im Raum ist, schallisoliert, damit man nicht dauernd von eintrudelnden Nachrichten aufgescheucht wird. Das sind alles so Sachen, die der junge Mann, der war damals tatsächlich, glaube ich, bei dem Büro Herzog de Meuron angestellt, die hatte er aus Japan sich abgeschaut. Vor allem hat er ein Bett gebaut, das wie eine Mischung aus mittelalterlichem Alkoven und Himmelbett mit Mückenschutz wirkt. Das Gestell ist von einem feinen Drahtgeflecht der Firma Aronia AG umgeben, das nur Luft und Licht durchlässt und alles andere zu fast 100% abblockt. Ein kleiner elektromagnetischer Bunker, der noch dazu die kindlichen Geborgenheitsgefühle in den aus Bettdecken gebauten Höhlen evoziert. Damals hielt man das für ein Angebot an reiche Paranoiker. Heute hätte man es manchmal selber gern. Weil wir gerade bei Möbeln sind. Josef Frank, der ja zu den Mitbauern der Weißenhof-Siedlung hier in Stuttgart gehörte, hatte ein paar Jahre später, nämlich 1931, einen bemerkenswerten Wutanfall gegen den Erfolg von Stahlrohrmöbeln, wie von Marcel Breuer veröffentlicht. Wir sind ein armes Land, schrieb er, und eines der Symbole dieser Armut ist der Stahlrohrsessel. Und diese Sessel sind eigentlich erdacht worden, um dem Reparationskommissar als Sitzgelegenheit zu dienen, um ihm den Ernst der deutschen Sparbestrebungen vorzuführen. Und schließlich das Stahlrohr als zum Möbel umgebogenen Gewehrlauf deutend, der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Holzmöbel. Da merkt man, wie getroffen der Mann gewesen sein musste. Moment. Ja, genau, hier sieht man mal von wegen Sparbestrebung. Das ist das Buch, aus dem ich das habe. Der Hintergrund war ja der, dass Josef Frank als einer der wenigen in der Riege der Modernen so begeistert an farbenfroh gemusterten Polstern und Gardinen und so weiter festgehalten hatte und von den Hohepriestern der reihenweißen Lehre dementsprechend verspottet worden war. Auch hier in Stuttgart, aus dem Stuttgarter Haus habe ich jetzt leider kein Beispiel gefunden. Das hier ist aus Wien, das Schlafzimmer einer Dame, und das hier ist er selber zwischen selbst entworfenen Blumenvorhängen seiner Wohnung in Stockholm. Aber im Kern stimmt seine Beobachtung, Stahlrohrmöbel waren wie vieles von der asketischen Ästhetik des neuen Bauens oft auch mit dem Argument des Mangels und der Nachkriegshärten, der Krisenzeiten legitimiert, propagiert und durchgesetzt worden. Dass sie bis heute zu den Insignien eines gehobenen Wohnbewusstseins gehören, steht auf einem anderen Blatt und eigentlich nämlich auf diesem hier, 2.509 Euro. Immerhin inklusive Mehrwertsteuer zuzüglich Versandkosten. So, wo wir jetzt wiederum bei Materialien sind, es ist bereits jetzt erstaunlich, was unter dem Eindruck der Klimakrise auf einmal möglich geworden ist oder wieder möglich geworden ist, das noch vor kurzem kaum denkbar war. Erstaunlichkeiten wie das jetzt schon berühmte Strohballenhaus in Pfaffenhofen vom Büro Kaiser Chen hier aus Stuttgart etwa. Oder in Paris bei der Ferme du Ray, soweit ich weiß, ist da auch eine Dämmung aus Stroh wieder zur Anwendung gekommen. Und die Braunschweiger Architekturprofessorin Almut Ernst baut mit ihren Studenten, mit etlichen Fachkollegen in den Dünen von Sylt sogar wieder mit Reet, das hier anders als sonst inzwischen nicht eben nur Deko fürs Dach ist, sondern wirklich die thermischen Eigenschaften ausspielen kann, für die es ursprünglich mal bekannt war. Diese neue Naturnähe ist nun vermutlich nichts, was man unmittelbar auch von Neubauten in der Großstadt erwarten darf, obwohl das bestimmt auch nicht so viel schneller brennt als die üblichen Dämmstoffe aus Erdöl. Besonders schön und besonders opulent wird in letzter Zeit vor allem Holz inszeniert in den USA, wo das ja immer schon ein weit verbreiteter Baustoff für die Grundstruktur selbst von großen Mehrfamilienhäusern war, wird das Material am Ende fast eher schamhaft versteckt und überstrichen. Das ist ein Beispiel aus Los Angeles, was ich mal im Vorbeigehen fotografiert habe. Von der Holzstruktur wird man hinterher nichts mehr sehen. Das wird aussehen wie aus Beton. Seit Holz nun bei uns wieder eine größere Rolle als Baumaterial spielt, wird es manchmal so flächendeckend eingesetzt, dass man fast das Raumgefühl einer Heißluftsauna hat. Es wirkt manchmal, sagen wir, ein bisschen ostentativ. Und gerade wenn man Holz wirklich mag, muss man sich inzwischen direkt Sorgen machen, wenn man liest, wie vehement es als natürliches und nachwachsendes Allheilmittel für alles bis hin zum Hochhausbau angepriesen wird. Denn in dem Maß kann Holz ja nun auch nicht nachwachsen. Bei dem Baubedarf muss man vielmehr um die Forste, langsam sorgen. Am Ende könnte der ökologische Effekt der neuen Holzmode sogar ein verheerender sein, noch mehr CO2-Ausstoß durch Abholzung. In Werner Sobecks schönen Buch Non pro nobis über das Bauen in der Zukunft ist das wirklich eindrücklich beschrieben. Dem entsprechenden Kapitel kann man auch entnehmen, wie weit es mit den Stichwörtern der Natürlichkeit und der Nachhaltigkeit wirklich her ist, wenn der neue Holzboom im Bauen vor allem auf Weiterentwicklungen von Leim- und Klebetechniken beruht. Denn in der Regel ist es ja nicht so, wie bei Mitchell Joachim, dem Ökoarchitekten aus den USA, der Häuser aus Holz wachsen lässt. Sondern in der Praxis wird ja abgeholzt, es werden ein paar Bretter rausgesägt und der Rest des Stamms wird weggeschmissen. Und zwar wird oft genug schon Material weggeschmissen, wenn nur ein Astloch das makellose Bild stört. Es wird mit Industrieklebern verleimt, sodass das alles hinterher eigentlich nur noch verbrannt und niemals recycelt werden kann. Ein Handwerker aus Sachsen, der die Holzer noch nach alter Manier verzapft statt verklebt oder verschraubt, klagte neulich, dass er schlicht keine Leute findet, die das noch lernen wollen. Das Wissen stirbt schlicht aus. Aber auch wenn nicht geklebt wird, wenn stattdessen alle paar Zentimeter Nägel und Schrauben durchs Holz getrieben werden, dann ist es eigentlich ein verkappter Stahlbau. Dann könnte man das Holz eigentlich fast auch weglassen. Denn Stahl, überhaupt Metall, ist ja eigentlich noch viel besser recycelbar. Der Designer Stefan Dietz hat letztes Jahr, 2023, ein Tischgestell mit der dänischen Marke Hai auf den Markt gebracht, das er ursprünglich mit japanischem Bambus bauen wollte. Für hiesiges Klima komplett ungeeignet. Stattdessen hat er dann Aluminium genommen. Leicht, stabil, recycelbar. Beziehungsweise nicht nur recycelbar, sondern zu 57% selbst schon aus recyceltem Schrott bestehend. Post-Consumer Aluminium. Im Moment mag neues Aluminium aus China noch 4-mal billiger sein. Bald aber vielleicht nicht mehr, wenn tatsächlich die Kosten für CO2-Emissionen draufgeschlagen werden. Die gute Nachricht lautet also, wenn man ökologische und klimaschutzbezogene Aspekte wirklich ernst nimmt und nicht nur zum Schlagwort macht, dann gibt es vielleicht doch noch ein Bauen jenseits von Lehm und Holz und dem mitunter etwas arg regressiv klingenden Sehnsüchten nach einer Art Retro-Vormoderne, die sich manchmal auch in diesem Diskurs ausdrückt. Dann ist die Architektur und das Design der Moderne eben vielleicht doch noch nicht so am Ende, wie das gerne hingestellt wird. Der Erfolg der jungen Architekten Max Hacke und Gustav Düsing zeigt das, dass das Äußere ihres Studentenhauses in der TU Braunschweig, und das ist das Innere, das hat dieses Wochenende gerade den Preis des Deutschen Architekturmuseums gewonnen. Nicht unverdient, glaube ich. Ganz klar kein Wohngebäude, sondern ein Versammlungsort, der praktisch durch die Körper und die soziale Energie der Leute gewärmt wird, die hier zusammenkommen. Das Ganze in dünnem Stahl, der nicht vernietet, sondern verschraubt ist und wie beim Fischer-Metallbaukasten bei Bedarf auseinandergenommen und dann als etwas anderes neu zusammengebaut werden kann. Das Ergebnis, eine angesichts der moderne kritischen ökologischen Debatten zurzeit erstaunlich mies van der Rohe-hafte Anmutung, allerdings mit modernen ökologischen Argumenten. Mid-Century Modernism Reloaded, und zwar für den Anfang des Jahrhunderts der Klimakrise. Anderes Beispiel, Türklinken aus Salz von Atelier Luma aus Frankreich. Auch eine Antwort auf Hygienefragen, die Corona aufgerufen hat. Vielleicht ja, auch eine Antwort auf die Hygiene und allerdings auch Ästhetikfragen, die der deutsche Flughafenneubau Berlin-Brandenburg International, BER, der Welt stellt. Die Türklinken an den Klos dort, das in jeder Hinsicht misslungenste Gebäude dieses Landes, wie ich finde. Das ist eine Außenansicht, die sieht man, wenn man ankommt und vom Parkhaus den Weg nach drinnen sucht. Es ist nicht nur ein politisches Desaster, nicht nur flughafenorganisatorisch, sondern vom großen Ganzen bis runter ins kleinste Detail auch eines der Architektur, muss man sagen. Der Bau wäre, auch wenn er zügig fertig geworden wäre und funktionieren würde, kein Ehrenblatt für ihre Profession. Eher fragt man sich ja öfter, waren da überhaupt Architekten am Werk? Wenn das, was Sie und Ihresgleichen machen, gut ist, wird es halt oft ein bisschen arg selbstverständlich hingenommen. Wie wichtig das, was Sie tun, ist, merken die meisten eigentlich erst, wenn es so fundamental schief geht, wie leider hier. In dem Zusammenhang, Mercedes-Benz baut jetzt Hochhäuser in Dubai und Porsche in Miami. Das sind noch nicht mal die einzigen Autofirmen, die das gerade tun, es sind nur die beiden hier aus der Stadt. Sie werden das alle in der letzten Zeit vielleicht schon mal gesehen haben, so soll also das von Mercedes-Benz designte Hochhaus in Dubai aussehen. Ich sehe als Fassade das Design des sogenannten Diamond-Kühlergrills, des Diamant-Kühlergrills, mit dem sich die Marke schon vor etlichen Jahren erfolgreich vom Image der deutschen Direktorenlimousine verabschiedet hat, um dafür mehr Leute anzusprechen, die eher auf Dinge wie Strass oder Swarovski-Steine ansprechen. Ich sehe auch so etwas wie das leuchtende Auge Saurons über der Burg des Bösen in den Herr der Ringe-Filmen. Aber sehe ich Architektur? Ich weiß es nicht. Der Trost Bugatti macht es auch nicht besser. Architektur sehe ich hier wirklich nur indirekt, denn hier wird das Image von Marken in Beton und Stahlträger gegossen, die ihrerseits die Baukunst zumindest in den Genen haben. Ich rede nicht nur von der bekannten Tempelfront des Rolls Royce. Hier hat das mal ein Künstler zu einer Fotokollage gemacht, mit der Villa Badoer von Palladio. Es gibt schließlich auch in jedem Auto eine Säulenordnung aus A-Säule, B-Säule und C-Säule als Entsprechung zu dorisch-ionisch-korinthisch. Man tituliert besonders opulent gestaltete Interieurs auch als Wohnzimmer und die sogenannten Pickup-Trucks, die von Amerika aus jetzt zunehmend auch deutsche Straßen erobern, sind im Kern ja eigentlich auch Bungalows auf Rädern, die mit der Terrasse Richtung Sonnenuntergang geparkt werden können. Wenn die Autofirmen jetzt also anfangen, Häuser zu bauen, und zwar nach dem fragwürdigen Design ihrer Autos, wäre es vielleicht an der Zeit, dass im Gegenzug Architekten sich das Design der Autos vornehmen. So wie Walter Gropius einst beim Adler. Und wenn man sich die aktuellen deutschen Modellreihen anschaut, muss man ja sagen, Not täte es und genug zu tun wäre da. Also das mal hier ein bisschen, das sieht ja aus wie pre-collapsed, also eine tektonische Linie einfügen, wäre man, glaube ich, ganz dankbar. Kein Wunder, dass es, glaube ich, kein Erfolg war. Sind Architekten die neuen Star-Designer, wird in der Berichterstattung von Möbelmessen schon wieder gefragt. Ich bin zwar bei der Süddeutschen angestellt, aber wie Sie sehen, zitiere ich konsequent die Kollegen von der Konkurrenz aus Frankfurt, um Ihnen maximale Objektivität zu garantieren. Was Sie hier sehen, sind die Sitzhocker, sind Sitzhocker von Hadi Teherani für Wagner Living, bestehen aus vollständig recycelbarem Bio-Kunststoff, was immer das ist, und soll der Auftakt für eine ganze Möbelfamilie sein. Die Antwort auf die Frage, sind Architekten die neuen Star-Designer, kann natürlich nur die Gegenfrage sein, war es je anders? Stammen nicht viele der berühmtesten Möbel eigentlich von Architekten? Stammen nicht auch einige der meistverkauften Türklinken, und zwar auch der, vor der Zeit der Salztürklinke, eigentlich von Architekten? Hier mal eine kleine Auswahl. Vorteil hier, ganz klar, deutlich weniger als 3500 Vorschriften zu beachten. Hochhäuser, die wie überdesignte Autoschlüssel aussehen und für Leute gebaut werden, die dann nur ihre Luxuswagen oder ihr Geld parken wollen, kann man angesichts der wirklich zu lösenden Probleme vielleicht sogar einigermaßen guten Gewissens den Zeichnern der Autokonzerne überlassen. Oder der künstlichen Intelligenz oder halt der Bjarke Ingels Group, falls zwischen all dem überhaupt noch ein nennenswerter Unterschied besteht. Damit noch einmal zurück zum Anfang. Letzte Woche erst kriegte ich wieder Post von der besagten Berliner Plattenfirma, einen Link zu einem neuen Video. Man sieht darin den eben erst fertiggestellten Amazon Tower von Bjarke Ingels in Berlin als kalten Bildhintergrund einer nach Liebe suchenden jungen Frau. Der Mann, dem sie zustrebt, irrt zunächst durch die Stahl- und Glaslandschaft des Berliner Hauptbahnhofs von GMP. Und der war zwar nicht ganz so aufwendig wie hier der Stuttgarter Hauptbahnhof, ist dafür aber deutlich, also nochmal deutlich unübersichtlicher. Soweit ich verstanden habe, finden sich beide aber trotzdem am Ende. Es ist das neue Video der Band Bipolar Architecture. Am Ende meinen die es nämlich völlig ernst mit ihren Referenzen und Reverenzen. Das Stück Death of the Architect, das habe ich dann recherchiert, handelt in Wahrheit vom Tod des Vaters. Es ist ein Trauerlied. Das Wort Architekt steht da offensichtlich im weiteren Sinne für den Schöpfer, den Hervorbringer, den Demiurgen, also den Weltenbaumeister, der Platon zufolge aus geometrischen Flächen dreidimensionale Dinge falten kann. Psychoanalytisch gesprochen das Über-Ich. Der Architekt steht als kulturelle Metapher praktisch fast schon in der Nähe der Götter. Ob das immer eine gute Nachricht ist und was Sie mit diesem Anspruch nun anstellen, das müssen allerdings Sie selbst entscheiden. Ich wünsche Ihnen alles Gute für das bestimmt nicht einfache Jahr, das vor uns liegt. Vielen Dank.